Die Lesung ist im Johannesevangelium aus dem ersten Kapitel, Verse 29 bis 51. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er: Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt einer, der größer ist als ich. Denn er war schon vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht. Aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Weiter bezeugte Johannes: Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht. Aber der, der mich gesandt und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt: Der, auf den du den Geist herabkommen siehst, und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun mit meinen eigenen Augen gesehen, und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte: Seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. »Was sucht ihr?« fragte er. »Rabbi«, erwiderten sie, »wo wohnst du?« »Rabbi« bedeutet Meister. Jesus antwortete: »Kommt mit, dann werdet ihr es sehen.« Da gingen die beiden mit ihm. Es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte, und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. »Wir haben den Messias gefunden«, berichtete er ihm. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: »Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen.« Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und bedeutet Fels. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. »Folge mir nach«, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm: »Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth.« »Aus Nazareth?« entgegnete Nathanael. »Was kann aus Nazareth Gutes kommen?« Doch Philippus sagte nur: »Komm mit und überzeuge dich selbst.« Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er: »Seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann.« Verwundert fragte Nathanael: »Woher kennst du mich?« Jesus antwortete: »Schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst.« Da rief Nathanael: »Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel.« Jesus entgegnete: »Weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du. Aber du wirst noch viel Größeres erleben.« Und er fuhr fort: »Ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen.« Worte des lebendigen Gottes.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem ersten Gottesdienst für 2016. Falls ihr oder Sie neu hier seid, möchte ich euch bitten, den Text offen zu lassen. Wir werden uns daran orientieren in der Predigt. Und gleichzeitig ist auf der rechten Seite eine Gliederung, damit ihr der Predigt folgen könnt. Ich hoffe, das neue Jahr hat gut für euch angefangen. Ich bin schon sehr gespannt, was Gott für uns dieses Jahr vorbereitet hat. Und genauso gespannt bin ich ehrlich gesagt darüber, was wir im Johannesevangelium entdecken dürfen. Dieses Jahr werden wir uns viel Zeit im Johannesevangelium gönnen, und ich bin mir sicher, dass diese Zeit eine ganz besondere Zeit für uns werden wird, in der wir unseren Herrn Jesus Christus besser kennenlernen dürfen und die Gemeinschaft mit ihm vertiefen können, vielleicht sogar zum ersten Mal in die Gemeinschaft zu ihm finden können. Und ich denke, nichts eignet sich als Einstieg besser als der heutige Predigttext aus Johannes Kapitel 1. Vielleicht ist euch beim Lesen schon aufgefallen, wie sehr Jesus in dieser Lesung mit Titeln überhäuft wird. Einige davon werden wir uns gleich anschauen, in der Hoffnung, dass sie uns jetzt am Jahresanfang helfen werden, dass wir uns von der Begeisterung anstecken lassen, die aus diesen Zeilen sprechen. Dazu möchte ich jetzt noch beten und dann steigen wir ein. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, dein lebendiges Wort, das uns verändert und uns von Jesus erzählt, deinem Sohn, der gekommen ist, um dich uns zu offenbaren. Wir bitten dich, lass uns jetzt von dieser Begeisterung angesteckt werden. Gib, dass wir dieses Jahr mit Jesus im Mittelpunkt beginnen. Und in seinem Namen bitten wir all dies. Amen. Ja, große Begeisterung, die wird gleich am Anfang hier von Johannes ausgedrückt. Das sehen wir in den Versen 29 und 30, wo es heißt, wo Jesus zu Johannes kommt und als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Das ist der erste Ausruf der Begeisterung über Jesus. Und dann natürlich die ersten Jünger, die in Vers 41 ausrufen, wir haben den Messias gefunden. Und schließlich später der eher skeptische Nathanael, der zuerst noch davon überzeugt werden muss, dass aus der Stadt Nazareth, die anscheinend keinen sehr guten Ruf hat, tatsächlich so etwas Gutes kommen kann wie der Messias. Und doch schließt er sich am Ende der Begeisterung an und ruft aus in Vers 49, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Große Begeisterung also, die aber nicht unbedingt für jeden nachvollziehbar ist. Über Jesus kursieren in unserer Zeit, in unserer Welt unglaublich viele Ansichten und die am meisten vertretene lautet doch bestimmt, dass er heutzutage kaum noch relevant ist. Die etwas wohlwollendere lautet vielleicht, dass er einer der großen Weisen der Menschheitsgeschichte war. So in derselben Kategorie wie Buddha, Moses, Mohammed, Konfuzius und vielleicht Gandhi. Vielleicht wäre das schon Grund genug, dass viele Menschen ihm voller Begeisterung zujubeln, auch wenn wir heute natürlich viel weiter sind als die Menschen damit und wir damit bei allem Respekt wieder bei der ersten Ansicht angelangt sind, dass die Person von Jesus eigentlich überholt ist, renoviert werden muss, saniert, so wie so vieles um uns herum. Ich denke aber, wenn wir uns diesen Text zuwenden, dann werden wir sehen, dass selbst bei einer oberflächlichen Betrachtung seiner Person wir feststellen werden müssen, dass eine solche Relativierung von Jesus nicht möglich ist. Der Anspruch von Jesus, dem wir hier in diesem Text begegnen, ist einzigartig und tatsächlich absolut. Und wer Jesus Respekt entgegenbringen will, der muss sich mit diesem Anspruch auseinandersetzen. Vielleicht wird er ihn nach eingehender Prüfung ablehnen, vielleicht als Lüge späterer Generationen oder als verrückte Ansprüche. Aber relativieren kann man sie nicht. Meine Hoffnung ist natürlich, dass wir diese Ansprüche im Jahr 2016 ernst nehmen. Und wenn wir ein Gefühl für diesen Anspruch bekommen wollen, diesen Anspruch, den Jesus erhebt, dann kommen wir nicht umhin, uns an diesen Berichten der ersten Augenzeugen zu orientieren. Hier im Predigttext begegnen wir solchen Augenzeugen. Zuerst taucht hier Johannes der Täufer auf, dann Andreas und sein Bruder Simon, Petrus, Philippus und Nathanael, Menschen aus dem ersten Jahrhundert, die ganz am Anfang mit dabei waren, als Jesus begann, öffentlich aufzutreten. Fangen wir mit Johannes dem Täufer an. Was geschah, als Jesus selbst zu ihm kam, um von ihm getauft zu werden? Verse 32 bis 34. Johannes sagt, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, Gott also, hatte zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen. Er ist ein Augenzeuge und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Johannes ist ganz offensichtlich davon überzeugt, dass Jesus eine einzigartige Person ist. Er hat auch gute Gründe dafür. Er wurde von Gott mit einem Erkennungszeichen, wenn man so will, vertraut gemacht. Und er sagte, wenn du das siehst, dann weißt du, hier ist der Sohn Gottes. Jesus, eine Person, die von Gott angekündigt wird, das ist die eine Sache, die wir hier sehen. Außerdem tauft er aber nicht nur mit Wasser, sondern mit Gottes eigenem Geist. Die Wassertaufe von Johannes war symbolisch, um auf die Notwendigkeit hinzuweisen, dass wir Menschen zu Gott umkehren müssen, dass wir Gott also nicht länger den Rücken zuwenden, sondern unsere innere Einstellung so ändern, dass wir die Gemeinschaft mit Gott suchen. Nur in der richtigen Beziehung zu Gott können wir ja überhaupt Zuversicht haben, dass wir von ihm freundlich angenommen und auch aufgenommen werden. Und wer sich taufen lässt, wer getauft wird, der drückt diese Art von Umkehr aus. Der drückt aus, dass er seine alte Lebensweise ablehnt und eine neue, eine innere Einstellung annimmt, die Gott zugewandt ist. Das ist die erste Bedeutung dieser Taufe, des Johannes. Es geht um eine Taufe der Umkehr. Zweitens drückt die Wassertaufe aber auch aus, dass wir von Schuld gereinigt werden müssen, damit wir überhaupt in die Gegenwart Gottes kommen können. Vor Gott kommen können wir nur mit einer weißen Weste, so gesagt. Diese zwei innerlichen Dinge symbolisiert die Wassertaufe, die Umkehr und die Reinigung. Und damit ist die Wassertaufe Ausdruck für die wahre Taufe mit dem Heiligen Geist. Erst wenn der alte Geist der Ablehnung durch Gottes eigenen Heiligen Geist ersetzt wurde, erst dann werden wir uns ihm zuwenden. Und nur dann werden wir rein mit weißer Weste vor Gott stehen. Hier heißt es, dass Jesus allein mit dem Heiligen Geist tauft. Er allein macht es damit möglich, dass wir überhaupt zu Gott umkehren können. Er allein reinigt uns von aller Schuld. Jesus allein macht für uns die Beziehung mit Gott möglich, indem er uns von aller Schuld reinigt und zur Umkehr befähigt. Und auf diese Weise macht er die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch möglich. Und ich denke, das sollten wir für 2016 in Erinnerung behalten. Es ist völlig egal, was dieses Jahr auf uns zukommt. Eine Sache ist uns garantiert sicher. Und das ist die Beziehung mit Gott. Sie ist sicher, weil Jesus sie garantiert durch den Heiligen Geist. Er selbst hat seinen Geist auf dich und mich ausgegossen. Und er wird uns durch alle Höhen und Tiefen hindurchtragen. Ich denke, diese Zuversicht, die geht manchmal unter im Alltag, im Stress. Aber ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass wir uns von Neuem daran erinnern, dass Gott seinen Geist auf uns ausgegossen hat. Und dieser Geist wird uns hindurchtragen. Durch den Heiligen Geist stehen wir also ganz sicher vor Gott, als reine Kinder im Glauben und Vertrauen auf den himmlischen Vater. Aber es ist nicht der Heilige Geist, der diese Reinigung von sich aus bewirkt hat. Vielmehr ist es Jesus, der uns diese Reinheit vor Gott ermöglicht. Und das hängt mit diesem Titel zusammen, den Johannes gleich zweimal hier über Jesus aussagt. Er sagt in Vers 29, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und dasselbe noch einmal in Vers 36. das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Mit Sünde, ich denke, die meisten wissen das, meint Johannes natürlich nicht irgendeine Kalorienbombe, die über die Festtage explodiert ist. Das wäre eine Verharmlosung einer sehr viel ernsteren Angelegenheit. Mit Sünde ist in der Bibel das gemeint, was wir tun, wenn wir Gott den Rücken zugekehrt haben. Gott in der Bibel ist ein Gott der Liebe. Und er ruft uns zur Liebe auf, zur Liebe für ihn und zur Liebe füreinander. Und diese Liebe ist überhaupt erst die Grundlage für unsere Gemeinschaft mit ihm und miteinander. Und Sünde ist dann alles, was nicht aus dieser doppelten Liebe heraus geschieht. Alles, was lieblos ist, alles, was wahre Gemeinschaft zerstört, ist Sünde. Sünde lässt uns schuldig vor Gott stehen, weil wir seinem Plan und seinem Willen zur Liebe widerstehen. Damit bewirkt Sünde, dass wir Gott nicht mehr in die Augen blicken können. Wir müssen uns für das schämen, was wir getan haben. Gott auf der anderen Seite, wenn wir es wagen würden, Gott in die Augen zu blicken, dann würden wir dort großen Zorn über unser Verhalten erblicken. Und damit ist die Gemeinschaft mit Gott unmöglich. Beide Seiten müssen sich voneinander abwenden. Der Mensch aus Furcht vor Gott und Gott, weil er die Menschen zerstören würde, wenn wir zu ihm kommen würden. Wir haben also ein großes Problem mit Gott. Wie können wir etwas Gutes von dem erwarten, den wir ständig vor den Kopf stoßen? Umgekehrt hat Gott ein großes Problem mit uns. Was soll er mit denen machen, die ihm ständig aus dem Weg gehen, die ihn und seinen Willen ignorieren oder wegdiskutieren? Er kann die Schuld ja nicht einfach vom Tisch kehren, als wäre nichts geschehen. Weihnachten ist ein großes Problem für uns. Denn an Weihnachten kommt Jesus Christus in die Welt. Und hier in der Lesung wird er gleich mehrfach als Sohn Gottes bezeichnet. In Vers 34 aus dem Mund von Johannes und in Vers 49 aus dem Mund von Nathanael. Und man kann davon ausgehen, dass ein Sohn, der den Vater ehrt, dass ihm die Anliegen des Vaters wichtig sind. Wie also wird Jesus uns begegnen? Dazu kommt, dass Jesus hier als Messias bezeichnet wird. Vers 41, wir haben den Messias gefunden und gleich danach die Übersetzung Christus, ein Titel für den König, den Gott auserwählt hat. Und gleich unten kommt es noch einmal aus dem Mund von Nathanael, du bist der König von Israel, du hast Autorität, du hast Macht, du hast die Herrschaft. Wie wird dieser Jesus als Gottes Sohn und als Gottes auserwählter König mit der Sünde der Welt umgehen? Wir sehen hier die Autorität, die Jesus hat, durch den Text, als Simon zu ihm kommt in Vers 42, da sagt er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Neuer Name, neue Identität. Jesus hat Autorität, einem anderen die Identität zu schenken. Ein Vers später, in Vers 43, begegnet ihm Philippus und Jesus sagt zu ihm, folge mir nach. Jesus hat Autorität, zur Nachfolge aufzurufen. Nachfolge heißt, so zu handeln, wie es dem König gefällt. Das zu tun, was er befiehlt. Ist das dein guter Vorsatz für 2016? Ja, ich will das tun, was mein König mir gebietet. Wie wird Jesus mit der Sünde der Welt umgehen? Schon hier ist klar, er ist nicht als Vollstrecker gekommen, sondern als Erretter. Vers 29. Er ist das Opferlamm Gottes. Und damit wird einerseits das Ziel schon festgelegt, auf das das irdische Leben von Jesus Christus hinausläuft. Jesus kommt, um geopfert zu werden. Der Sohn Gottes kommt in die Welt, um zu sterben, als Opferlamm, um die Sünde der ganzen Welt wegzunehmen. Er kommt nicht als zorniger Vollstrecker, sondern als Erretter vor dem gerechten Zorn Gottes, der mit der Gemeinschaft mit ihm nichts mehr im Wege steht. Jesus als König mit Autorität, das ist vielleicht eine fremde Vorstellung, aber eine, an die wir uns noch gewöhnen können. Jesus als Opferlamm, das ist ziemlich fremd. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann möchte ich euch einladen, danach darüber zu sprechen, was das genau bedeutet. Für die einen ist es vielleicht fremd, für die anderen ist es vielleicht Schnee von gestern. Vielleicht haben wir uns an die christliche Botschaft vom Tod Jesu am Kreuz so gewöhnt, dass sie nichts Neues mehr ist, dass sie 2016 für uns nichts mehr aussagt, uns nichts Neues mehr bringt. Johannes ruft, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Und die, die diese Botschaft als erste hören, für die ist es keine fremde Botschaft, für die ist es keine gewöhnliche Botschaft. Unter ihnen löst dieser Ausruf von Johannes diese große Begeisterung aus, die schnell um sich greift. Johannes ist da, dann kommen die ersten Jünger. Ihre Reaktion steht in Vers 37. Sie sind begeistert. Sie folgen ihm nach. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus, heißt es hier. Und Jesus wendet sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? Was sucht ihr? Fragt er. Gute Frage. Was suchen wir im Jahr 2016? Rabbi, wo wohnst du? Wo wohnst du? Sie wollen bei ihm Zeit verbringen. Instinktiv wissen sie, dass es gut ist, bei Jesus zu sein, Zeit mit ihm zu verbringen. Bei ihm fühlen sie sich wie zu Hause. Und vielleicht denkt sich manch einer Mann, da wäre ich auch gern mit dabei. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen für wahre Nachfolge. Und dann muss man sich nur daran erinnern, dass Jesus immer bei uns ist, weil er seinen Geist über uns ausgegossen hat. Und vor allem, wenn sein Geist durch die Worte der Bibel zu uns spricht. Wir sind nicht weiter weg von Jesus als diese Menschen. Wie wäre es also 2016 damit, dass wir mehr Zeit mit Jesus verbringen? Mehr Zeit damit zu bringen, dass wir ihn zu uns sprechen lassen durch die Bibel. Welche Ablenkungen stellen sich dem in den Weg? Welche Gelegenheiten verpassen wir, um Zeit mit Jesus zu verbringen? Zuerst hat die Begeisterung von Johannes die ersten Jünger angesteckt und in ihrer Begeisterung darüber, Jesus gefunden zu haben, laden sie auch gleich andere ein. In Vers 41 lädt Andreas seinen Bruder Simon mit den Worten ein, wir haben den Messias gefunden. Für ihn ist das eine wunderbare Botschaft. Und dann in Vers 25 lädt Philippus Nathanael ein. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich diese Botschaft. Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat. Nochmal ein Grund, die Bibel zu lesen. Und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Nochmal ein Verweis auf die Bibel. Wenn wir Jesus kennenlernen wollen, dann ist die Bibel unser erster Ansatzpunkt. Und er sagt, es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Hier ist ein Mensch, der Gottes Verheißungen erfüllt. Gott selbst löst seine alten Versprechen ein, die er im Gesetz des Mose und in den Propheten angekündigt hat. Er schickt einen guten König als Opferlamm. Diese zwei gehören zusammen, damit wir in einer Welt leben können, in der Frieden herrscht. Das Opferlamm brauchen wir, um Frieden mit Gott zu schenken. Jesus als König brauchen wir, damit wir miteinander in Liebe leben. Wenn wir uns seinem Willen unterordnen, dann wird unsere Gemeinschaft anders aussehen. Wenn wir uns seinem Willen unterordnen, dann wird unsere Gemeinschaft mit Gott im Reinen sein. Und wenn wir uns 2016 nach einer besseren Welt sehnen, dann sind wir nicht allein. Denn dazu ist Jesus gekommen. Gott will eine gute und gerechte Welt durch ihn errichten und genau deshalb hat er Jesus als König eingesetzt. Stellt euch vor, wie diese Welt aussehe, wenn unter seiner Regierung alle in Liebe für Gott und füreinander miteinander leben würden. Stellt euch das mal vor. Das ist so gut, da kriegt man fast Angst. Auch Nathanael wird am Ende in die Begeisterung über Jesus einstimmen, aber erst einmal ist er hier skeptisch. Nazareth hat bei ihm anscheinend nicht den besten Ruf und das verbirgt er in Vers 46 auch nicht. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und wieder ist es ein Ausdruck für die Demut von Jesus. Er lässt sich nicht in einen Königspalast hineinbringen, sondern in eine mittelmäßige Stadt aus dem ersten Jahrhundert mit einem schlechten Ruf. Und an der Reaktion von Jesus merken wir allerdings, dass Jesus eine ehrliche Skepsis lieber ist als eine geheuchelte Begeisterung. Als Jesus Nathanael kommen sah, Vers 47, sagte er, seht, wahrhaft, da kommt wahrhaftig ein Israelit, das Wahre ist hier falsch eingeordnet, da kommt wahrhaftig ein Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Oder wörtlich ein Mann ohne Falschheit. Vielleicht komme ich nachher noch dazu, was zu sagen. Und Nathanael fühlt sich dadurch weniger geschmeichelt, sondern ist eher etwas verwundert und sagt, woher kennst du mich? Noch hier erkennen wir wieder die Autorität von Jesus. Bevor Nathanael den Jesus kennenlernt, kennt Jesus schon Nathanael. Bevor die Menschen Jesus sehen, kommt das, was hier in Jesus' Antwort vorkommt. Schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Das ist etwas mysteriös, weil man sich fragt, was Nathanael da genau unter dem Feigenbaum gemacht haben mag. Es gibt verschiedene Spekulationen, aber es geht darum, dass Jesus Nathanael sieht. Denn das Sehen ist eine Einladung hier, die durch den ganzen Text hindurchgeht. Als die Jünger Jesus nachfolgen, heißt es, sagt er, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Und Philippus in den Worten von Vers 46, da sagt er, komm mit und sieh. Auch wenn das hier mit überzeuge dich selbst übersetzt wird. Komm und sieh. Aber wir sollten nicht denken, dass unser Sehen von Jesus der erste Blickkontakt ist. Jesus hat uns schon lange gesehen. Und er hat auch das Jahr 2016 schon gesehen. Er weiß genau, was wir in diesem Jahr tun werden, was wir denken werden, in welche Richtung wir gehen werden, auch geistlich. Er ist der König, der nicht nur Autorität hat, sondern auch das Wissen um die Menschen. Nathanael jedenfalls ist überzeugt. Vers 49, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und Jesus sagt, du wirst noch viel Größeres sehen. Was meint Jesus mit diesem Größeren? Wenn man das aus dem Kontext nehmen würde, dann könnte man das als ganz tolle Jahreslosung für 2016 nehmen. Du wirst Größeres erleben. Du wirst Größeres sehen. Aber das ist natürlich nicht die Aussage. Wir sollten den Kontext nicht ignorieren. Und so enttäuschend es vielleicht klingen mag, diese Ankündigung sagt zuerst einmal nichts über uns aus oder zu uns oder über das Jahr 2016. Es ist eine Verheißung an Nathanael mitsamt den Anwesenden. Und sie bezieht sich darauf, wie sie Jesus sehen und erleben werden. Das Größere beschreibt er in Vers 41, wo er sagt, ich versichere euch, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Es ist schon an sich ein sehr beeindruckendes Bild, wenn man sich denkt, hier ist der Menschensohn, hier ist Jesus und die Engel Gottes, die gehen vom offenen Himmel herunter auf den Menschensohn und hinauf. Hier ist die Verbindung zwischen Mensch und Gott. Hier ist die Verbindung zwischen der Welt, zwischen der Schöpfung und dem Schöpfer. Und Jesus greift dieses Bild ganz bewusst von der sogenannten Himmelsleiter aus dem ersten Buch Mose auf. Ihr könnt die Geschichte später in Kapitel 28 nachlesen. Dort befindet sich Jakob, einer der Urväter des Volkes Israel, auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Er hat ihn ausgetrickst, hat sich dadurch den Segen des Vaters gesichert. Und auf der Flucht schenkt Gott ihm diese Vision von der Himmelsleiter und zusammen mit ihm eine Verheißung des reichsten Segens. Gott wird ihn segnen. Gott wird ihm das Land schenken, wo er sich befindet. Gott wird ihn mit Nachkommen segnen. Und Jakob ruft am Ende, ich lese es mal aus 1. Mose 28, 16 und 17. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. An dieser Bedeutung, die Jakob dieser Begebenheit zumisst, wird deutlich, welchen Anspruch Jesus hier erhebt. Diese Stätte ist das Haus Gottes. An diesem Ort wohnt Gott selbst. Diese Stätte ist die Pforte zum Himmel. Jesus sagt, ich bin dieser Ort. Ich bin dieser Ort, sagt er. Ich bin der Ort, an dem Gott ist. Wer zu mir kommt, der darf Gemeinschaft mit Gott haben. Ich bin die Wohnung Gottes. Gott wohnt in mir. Und wer zu mir kommt, für den steht der Himmel offen. Der darf Gott erblicken. Ich bin die Pforte zum Himmel. Das heißt, ich bin der Zugang für Menschen zu Gott. Wer Gott begegnen will, der möge zu mir kommen. Jesus macht einen einzigartigen Anspruch hier und wir können ihn nicht relativieren. Er sagt, ich bin der einzige Zugang zu Gott. Ich bin, wenn man so will, das Haus Gottes, ich bin der Tempel. So wie in Jerusalem der Tempel stand, so ist jetzt Jesus der Tempel, in dem Menschen Gott begegnen können. Und wer zu mir kommt, sagt Jesus, für den wird der Himmel offen stehen. Das ist das Größere, was Jesus hier verheißt. Er verheißt nicht größere Wunder. Er verheißt nicht Mengen an Neuen, die zum Gottesdienst kommen. Er verheißt kein gutes Leben. Aber er verheißt Gemeinschaft mit Gott. Er verheißt, dass wer zu ihm kommt, der wird Größeres erleben, der wird Gott begegnen. Und was gäbe es Größeres als das? Und wie könnten wir mehr Frieden, mehr Zufriedenheit, mehr Erfüllung finden als in der Begegnung mit Gott. Wenn wir uns für 2016 Großes und Größeres wünschen, dann ist das tatsächlich möglich. Als Jesus den ersten Jüngern begegnet, da lädt er sie mit freundlichen Worten ein. Kommt und seht. Und dieselbe Einladung steht auch für uns. Auch wir sind eingeladen, zu kommen und zu sehen. Wer zu Jesus kommt, der kommt zu Gott und wird ihn dort auf neue und tiefere Weise kennenlernen. Warum macht ihr das nicht zu eurem zentralen Ziel für 2016? Ja, ich will Gott besser kennenlernen. Und ich weiß auch wie, indem ich zu Jesus komme. Und ich weiß auch, wo ich zu Jesus komme. In seinem Wort. Die Bibel erzählt mir von ihm. Jesus hat ein offenes Ohr für suchende Skeptiker wie Nathanael. Und wer noch nie vorher zu Jesus gekommen ist, aber seinen Anspruch ernsthaft prüfen will, den wird er nicht enttäuschen, so wie er Nathanael nicht enttäuscht hat. Aber ich denke, die Ankündigung, dass wir Größeres erleben dürfen dieses Jahr, wenn wir uns nach Jesus richten und unser Leben auf ihn zuleben und die Gemeinschaft mit ihm suchen, die Nähe zu ihm, dann wird 2016 ein großes und ein größeres Jahr. Und dann haben wir mehr, als wir uns jemals erträumt hätten. Warum beten wir dafür nicht? Himmlischer Vater, du willst uns mit Größerem beschenken. Du willst, dass wir Größeres erleben. Bitte nimm unsere kleinen Wünsche und reihe sie ein in die Liste unserer Prioritäten, damit sie nicht den obersten Platz einnehmen, sondern damit der dort die oberste Stelle einnimmt, der sie verdient, Jesus Christus. Wir danken dir, dass du ihn gesandt hast als König und als Opferlamm, damit wir diese Gemeinschaft mit dir haben können. Und wir bitten dich, lass 2016 ein Jahr sein, in dem wir ihn mehr und mehr ins Zentrum rücken und dadurch dich immer besser kennenlernen. Gib, dass wir ihm und dir die Anbetung zukommen lassen, die dem dreieinigen Gott gebührt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.